Hallo, hier ist Radio Lübs.
Wie ist unsere Stadt so geworden, wie wir sie jetzt erleben? Mit ihren Schönheiten und ihren Problemen. Zum Glück gab es seit 1911 keine großen Brände und vom Krieg blieb sie verschont. Es war die deutsche Einheit, die friedlich alles auf den Kopf gestellt hat, aber mit großen Herausforderungen für die Lübser. Die langjährige Bürgermeisterin Gudrun Stein und der Bauamtschef Jan Salomon kommen dazu zu Wort.
Also wenn man Bauen nach der Wende in Lübs betrachten will, sofort vorne anstehen muss, der Bau der Kläranlage. Wir hatten zwar in Lübs eine zentrale Entwässerung, auch eine Kläranlage, die kurioserweise vor dem Eingangstor der Brauerei als offene Anlage existiert. Für die Brauereien unbedingt in mitfördern. Und die Kapazität war vollkommen erschöpft. Und wir konnten keine Baugenehmigungen mehr erreichen, weil eben das Thema Abwasser nicht geklärt war. Es wurde ein Generalentwässerungsplan geplant. Es gab ja Fördermittel für den Bau von Kläranlagen. Da gab es damals die Meinung aus dem Umweltministerium des Landes, dass Lübs eigentlich keine Kläranlage bräuchte, sondern eine große Kläranlage in Parchim gebaut werden sollte. Da waren wir natürlich nicht mit einverstanden und haben lange gekämpft. Die wurde in sehr, sehr kurzer Zeit gebaut. Da denke ich mal, zurück muss ich vielen Leuten sehr, sehr dankbar sein. Denn wir hatten nicht nur einen Planer, der uns super beraten und begleitet hat, sondern wir hatten auch eine Anwältin, die uns begleitet hat für unsere Satzung. Denn das war jetzt das Problem für die Lübser. Wir alle kannten ja nicht die Regelung, dass man für den Bau einer Kläranlage mit herangezogen wird mit Anschlussbeiträgen. Und da ja vieles Neue kam, was auch oft mit Geld verbunden war, die Arbeitslosigkeit war relativ hoch.
Dies haben wir teilweise ja heute noch für manche Themen. Schwerpunkt war immer Straßenausbau. Das hat uns ja über Jahre und Jahrzehnte begleitet. Und dieses Thema im Abwasser, auch im Trinkwasserbereich, war schon lange präsent.
Wir haben damals großes Glück gehabt. Wir haben unsere Partnergemeinde Halstenbek in Schleswig-Holstein. Die haben uns bei dem Thema Abwasser auch unterstützt. Das galt ja nicht nur für dieses Thema, sondern für viele andere Themen. Und ich habe damals gesagt, wir sind froh darüber, dass wir unterstützt werden. Aber bitte, liebe Halstenbeker, ihr müsst eines bedenken. Wir nehmen unsere eigene Vergangenheit mit und wir müssen unsere Bürger mitnehmen. Und ihr könnt uns sagen, das ist das Problem, dass so ist es zu lösen. Wir haben es auf dem und dem und dem Weg gelöst. Dann müsst ihr auch mal akzeptieren, dass wir mal einen Schritt nach links oder einen Schritt nach rechts ausweichen. Dann könnt ihr sagen, da hinten ist das Ziel. Aber gehen müssen wir den Weg alleine. Und dazu müssen wir unsere Menschen mitnehmen. Und ich glaube, das war so in der Anfangszeit eigentlich die allerwichtigste Aufgabe. Kommunikation mit den Menschen, den Leuten sagen, so ist es, so und so wird es auf uns zukommen und da nicht irgendwo hinterm Berg zu halten. Auch wenn es manchmal nicht unbedingt auf pure Begeisterung stieß und man nicht immer freundlich angesehen wurde. Aber es hat sich im Endergebnis ausgezahlt. Vor allen Dingen die Offenheit.
Die Stadterneuerung hat mit Beschluss der Stadtvertretung im Dezember 1991 begonnen, formal. Der folgende Schritt war dann, ein Konzept zu erarbeiten. Wie will ich mit der Stadterneuerung umgehen? Welche Ziele habe ich? Wie baue ich die Stadt letztendlich um? Das war ein umfangreicher Diskussionsprozess, den ich in der Anfangszeit nicht mitgeführt habe. Ich bin 1996 in die Verantwortung gekommen. Also die ersten 5 Jahre fehlen mir zumindest im direkten Erleben. Die kenne ich dann nur vom Papier und von den Ergebnissen, die in diesen 5 Jahren gewachsen sind.
Und in der Regel von der Abrechnung der Fördermittel.
Genau.
Die Stadterneuerung betraf ja wirklich den mittelalterlichen Stadtkern. So war ja das Thema des Programms. Und da haben wir damals mit den Stadtvertretern lange überlegt und haben die erste sogenannte kommunale Investitionspauschale haben wir eingesetzt und angefangen, das Bürgerhaus zu sanieren. Damals ging es eigentlich nur darum, dass wir neue Fenster eingesetzt haben, weil das Haus ziemlich marode war. Aber dass wir damit das Signal gesetzt haben, hier passiert was. Und das hat sich dann ja auch ausgewirkt. Denn für die Bürger war es ja auch neu, dass sie Fördermittel beantragen können für die Sanierung ihres Hauses, wenn sie im Sanierungsgebiet liegen. Danach haben wir uns dann als Stadt sehr zurückgehalten, haben eher die privaten Objekte und Freifläche und so weiter saniert über die Städtebauförderung und das Rathaus selbst zuletzt.
Wir haben ja ein Haus vor uns, was heute Rathaus heißt, was aber eigentlich ein Amtsgericht ist. Und dazu gibt es natürlich auch noch eine schöne Geschichte. Das kannst du aber aus Marleen besser erzählen.
Ja, das Haus war als herzogliches Amtsgericht gebaut. Viele Lübser wissen gar nicht mehr, wo eigentlich mal das Rathaus war. Ursprünglich ist das Gebäude, in dem wir mal eine Sparkasse hatten, in dem dann eine Verkaufseinrichtung war bis vor kurzem. Und hinter dieser Fläche, da sind so schöne neue Reihenhäuser gebaut, standen zwei Baracken. Und da drin war die Stadtverwaltung. Und als dann 1989 auch in Lübz die Demonstrationen losgingen, ist man von der Kirche aus gestartet und an diesem Haus, in dem heute das Rathaus ist, vorbeigewandert. Und zu dem Zeitpunkt befand sich dort die SED-Kreisleitung. Es gab einen Zaun, so einen Metallzaun, da wurden die Kerzen auch drauf getropft und hingestellt. Und die Forderung der Lübser war, das soll mal unser Rathaus werden. Und die Demonstration ging dann weiter bis zum Volkspolizeikreisamt, da wo jetzt der neue Norma-Laden gebaut wurde. Und dann hatten wir ja in der Zeit nach der Wende ganz doll zu tun mit der Vermögenszuordnung. Wir mussten die Objekte, die wir haben wollten, bei der Oberfinanzdirektion beantragen zur Übertragung. Denn in den Grundbüchern stand Eigentum des Volkes, Rechtsträger und dann der Rest. Und die SED-Kreisleitung hat tatsächlich der Forderung der Bürger folgend mit der Stadtverwaltung die Gebäude getauscht. Wir hatten den Antrag gestellt. Es wurde sehr intensiv geguckt, aber es gab als Hilfsinstrument diese beiden Daten der Nutzung. Wie gesagt, in dem einen Datum war noch die SED-Kreisleitung drin, in dem anderen Datum war dann die Stadtverwaltung drin. Der Wechsel ist im Januar 90 erfolgt.
Also zusammenfassend könnte man sagen, interessant ist, dass die Lübser direkt zur Polizei demonstriert sind und die Kreisleitung freiwillig in der Baracke gezogen ist. Das sind ja durchaus erstaunliche Stadtgeschichten.
Ja, schon mal hat die Stadt Lübz das hinter sich. Nämlich vor 1900 hat es schon mal einen Verwaltungszusammenschluss gegeben mit dem Bereich, fast ähnlich wie wir ihn heute noch verwalten, bis in den Manitzer Bereich in die Ruhner Berge hinein. Und dort spielt diese Rathausgeschichte durchaus eine Rolle. Das Haus war dann nämlich zu klein für diese Verwaltungsaufgaben und man zog auf den bis dahin relativ verwahrlosten Burghügel. Sie haben eine Stadtaufwertung betrieben, indem sie diesen Hügel dort, wo der alte Witwensitz stand, wieder stadtpolitisch auf Vordermann gebracht haben, der aus der Herzoginzeit in der Nutzung ziemlich verkommen war. Das Rathaus dort verlassen und an die Sparkasse verkauft. Und den auf dem Burghügel, den heute noch bekannten Seitentrakt, das Backsteingebäude, was bei uns heute Seitentrakt heißt, als erweiterte Verwaltungskapazität angebaut. Die Baracken sind im Grunde genommen erst mit dem Krieg entstanden. Und die Funktion, wieso die Stadt dann vom Burghügel in die Baracken musste, das ist entstanden, weil nach dem Kriegsende sich diesen Verwaltungsbereich der Landkreis Lübz hat zuordnen lassen und die kleine Stadt, die dann quasi verwaltungstechnisch zurückgestuft war, für die blieb dann, weil kein Rathaus mehr da war, nur noch eine Baracke übrig, die dann hinter dem alten ehemaligen Rathaus stand.
Wir waren sehr intensiv, auch mit den Bürgern in Verbindung. Die Bürger sind ja auch gekommen und wir haben sie eingeladen. Es gab viele Einwohnerversammlungen zu allen möglichen Themen und ich kann mich erinnern, der Dienstag war der Sprechtag bis 18 Uhr und ich bin so manches Mal nicht um 18 Uhr fertig gewesen, sondern um 19.30 Uhr oder um 20 Uhr, weil draußen noch so viele saßen, die dann auch ihre Themen loswerden wollten. Und das wichtigste Thema waren Wohnungen. Wohnungsmangel, schlechte Wohnbedingungen und dramatische Dinge teilweise. Auch Leute, die aus dem privaten Bereich raus wollten oder sollten. Und dazu parallel eben das Bauen. Wir hatten ja zum Beispiel in Lübz kein Erdgasnetz. Wir hatten kein Stadtgas und wir haben praktisch ein komplett neues Erdgasnetz aufgebaut. Da wurden die Straßen aufgemacht, da wurde dann dort, wo gebaut wurde, teilweise auch Sielnetz gleich mitgemacht, repariert und dann eben die Straßengestaltung. Dann waren natürlich dabei auch Straßen lange Zeit, mussten gesperrt werden. So gab es viele, viele Diskussionen und wir haben durch die Sanierung der Schleusenbrücke und auch der Mühlenbrücke eine lange Trennung der Innenstadt gehabt. Für die Mühlenbrücke hatten wir die alten Bauzeichnungen. Und die Planer haben die danach praktisch geplant. Natürlich wurde das eine oder andere kontrolliert. Und dann waren alle Genehmigungen da. Und als man dann die ersten Steine hochnahm, merkte man, unsere Altvorderen hatten zwar sehr gute Pläne, aber haben sich nicht in allem daran gehalten. Das hatte dann zur Folge, dass die Sperrung viel länger dauerte, weil alle Pläne überarbeitet oder neu gemacht werden mussten. Ja, die Sägemühlenbrücke, die hatte es in sich. Der gesamte Busverkehr ging durch die Innenstadt und auch über die Sägemühlenbrücke. Und die sollte saniert werden. Und da kam ein alter Brückenplaner, Herr Wurm, machte die Tür hinter sich zu, als er in mein Büro kam und sagte, Frau Stein, sperren Sie die Sägemühlenbrücke. Die ist nicht stabil. Ich sage, Herr Wurm, wie soll ich das machen? Die Busse fahren. Frau Stein, tun Sie es. Anders war eigentlich, dass die Denkmalbehörde hatte Sanierung gefordert, nicht Neubau. Und es ist uns dann gelungen, durch Unterstützung des Straßenbeamtes, dass wir doch neu gebaut haben. Und als der Abriss erfolgt war, kriegten wir die Bestätigung, der alte Brückenplaner hatte recht.
Die Gebäudeecke unter der Drogerie, als der Brückenkörper weg war, dort war es wirklich so, dass diese Gebäudeecke wirklich nur noch auf einem großen Findling stand und sich abstützte.
Ich denke da immer noch dran, wie viel Glück wir gehabt haben. Das hätte auch anders ausgehen können.
Die gesamte Innenstadt steht auf moorigem und morastigem Grund. Der gesamte Bereich Bürgerhaus, Rathausmarkt, Stadtpark, das jetzige Rathaus, das ehemalige Amtsgericht, befindet sich auf einer ca. 2 Meter Schuttmasse. Und unsere altvorderen Baumeister, die das damalige Amtsgericht gebaut haben, die haben eine für damalige Verhältnisse unwahrscheinlich fortschrittliche Gründungsform gewählt. Die haben nämlich eine schwimmende Stahlbetonplatte quasi unter das Rathaus konstruiert, was damals überhaupt nicht üblich war und durchaus eine sehr einmalige, fortschrittliche Bauweise war.
In manchen Dingen war die Stadt so weit vorne, auch was die Elektrifizierung anging. Ja. Aber dadurch, dass Lübs ja keine so reiche Stadt war zu DDR-Zeiten, war die Bautätigkeit ja eher außen, oder?
Die Innenstadt Lübs war so eine kleine Einkaufsstadt. Dementsprechend viele Gebäude in privatem Besitz. Und recht gut gepflegt, sicherlich nicht immer aus Materialüberschuss mit den Materialien, die vielleicht gut getan hätten, aber die Innenstadt selbst war doch noch einigermaßen in Schuss. Der ursprüngliche Burggraben, der ist schon zu DDR-Zeiten ja trockengelegt gewesen. Und aus der Geschichte wissen wir, dass er fast bis an das Hotel zur Eldenburg heranreichte, über den Marktplatz und also schon zu DDR-Zeiten dort eingekürzt wurde. Damals hat eine Arbeitsgemeinschaft junger Historiker, geleitet von Gerhard Brockmann, sich zur Aufgabe gemacht, den Amtsturm zum Heimatmuseum hinzukriegen, was ja auch gelungen ist. Und gleichzeitig wurde dann um die Gestaltung des alten Burggrabens gerungen und wir bekamen die berühmten Lübser Schirmkinder als Stadt geschenkt von der Brauerei, denn die befanden sich ursprünglich vor der Brauervilla gegenüber der Brauerei in diesem großen Park. Und jetzt kann man sich die Schirmkinder aus der Innenstadt gar nicht mehr wegdenken. Natürlich ist in der Freiflächengestaltung der gesamte Burggrabenbereich aufgewertet worden. Historisch ist natürlich die Mauer noch da. Unsere Stadtwerke haben die alte Berliner Gaslaterne dorthin gestellt. Frau Ammann hat ihr Quaispiel an verschiedenen Stellen in unterschiedlichen Nuancen wiedergefunden, sei es in der Sitzgruppe, sei es in dem aus Grenzsteinen gemachten Modell. Und ja, durch die gärtnerische Gestaltung, denke ich, ist es ein interessanter Standort. Ich habe noch nie so viele Kinder dort auf der Wiese spielen sehen wie in diesem Jahr, als es so heiß war. Ja, der Platz verkraftet das. Was ich mir manchmal wünschen würde, dass die Blumen ein bisschen länger blühen dürfen, bevor sie von den Kindern gepflückt werden.
Vielen Dank, liebe Frau Stein, lieber Herr Salomon, für diesen Überblick über Bauen in der Nachwendezeit in Lübs. Das war Radio Lübs. Macht's gut, Nachbarn.